Willkommen bei Bergfest Folge 45, ihr Spritzer. Wir reden heute über P. Diddy News. Millionäre verschwinden weltweit. Hurricane Milton, Chemtrails und Habnachweise. Was macht die DARPA? Netanyahu und Groß-Israel. Ist es ein Religionskrieg? Frankreich wird aus Afrika rausgeschmissen. Mali, Burkina Faso und Niger richten sich gegen ihren Kolonialherrn. Russland ändert die Atomdoktrin. Wirtschaftliches Hoch bei 0% Arbeitslosigkeit. Und ist die AfD gelenkte Opposition? Willkommen bei Bergfest Folge 45. Opium fürs Volk, Scheiße für die Masse.
Alina, ich hol dich da raus. Nie wieder Atem, es baut dir ein Haus. Du bist die Frau, die ich eigentlich brauch. Gemachte Titten und perfekter Bauch.
Ja, willkommen beim Bergfest, ihr Spritzer. Mit mir, dem wunderbaren Mike und meinem Co-Autoren, dem allerechten, dem hübschen, dem fresh, Outer Artemis fallenden.
Ah.
Guck mal, wenn sie so stöhnt.
Sechser von Twitter.
Ja. Ja, Digga, der Ton ist gesetzt. Ich glaube, jeder weiß, worum es heute geht. Ich muss dir auf jeden Fall, bevor es losgeht, eine Sache erzählen, die mir extrem unangenehm war heute. Aber pass auf, von einem Kollegen von mir, der Grow ist fertig, 100% Bio-Wiese oder im Zelt, irgendwo versteckt in Österreich, lul. Auf jeden Fall bringt er mir Zeug heute mit. So, wir haben uns getroffen, ich bin zur Arbeit gegangen und Digga, ich habe zwei Baggies mit in meiner Bauchtasche gehabt. Digga, das ganze Büro hat gestunken. An keinem Scheißtag der Woche kommt unser oberster Chef vorbei. Also nicht der Oberoberchef, aber sagen wir mal so, der Bereichsleiter sozusagen. Hm. Riecht, dreht sich um oder ich gucke ihn an und sag, ich habe Rezept.
Digga, ich habe Rezept.
Und er sagt, ja, okay, aber lager das mal woanders und geht wieder.
Ich hab Rezept.
Bruder, was bitte sollst du in dem Moment sagen? Digga, das Zeug, ich hab das hier in diesem Gläschen drin. Bruder, ganze Wohnzimmer stinkt. Das ganze verschissene Wohnzimmer stinkt. Bruder, ist zu. Ich verstehe das nicht. Ganz, ganz, ganz wilde Scheiße. Einmal eine Automatik-Landrasse.
Noch nicht fertig getrocknet oder was?
Doch, Bruder, ist brutal. Es ist brutal. Ich habe so eine Automatik-Landrasse, so eine afghanische Rasse, die halt gut in den Bergen wächst, weil die auch Sonne und Belüftung, also Teilsonne und Teilbelüftung abgekriegt hat. Und die andere ist halt eine, die komplett sozusagen gekünstelt im Zelt groß geworden ist. Aber die Automatik, Bruder, ist wild, ist wild. Die hat angefangen jetzt zu purplen, dadurch, dass es so kalt geworden ist beim Fermentierungsprozess. Hui. Schmeckt sehr gut. Macht auch richtig dumm in der Birne. Also wirklich, ohne Scheiß, du rauchst einen Joint und du bist dumm.
Dumm. Ich hab jetzt rausgefunden, welches meine, also welche Sorte meins ist.
Aha. Und?
Banana Sherbet.
Keine Ahnung, Digga. Ich finde das alles.
Ist so eine, also ist wohl relativ neu. Die Sorte gibt es wohl noch nicht so lange, aber ist auch so eine spezielle Züchtung, um halt so guten Geschmack mit viel THC zu vereinen. Also im Normalfall 23-26% THC.
Ja, okay, krass, weil diese Landrasse, das ist ja nur letztendlich der genetische Ursprung, ist halt auch irgendeine Kreuzung, ein Hybrid. Und wirklich, da ist auch viel THC drin, der macht so dumm. Das ist das Zeug, was das letzte Mal vor einigen Sendungen, wo ich von dem Space Cookie erzählt habe, was in dem Space Cookie drin war, hochdosiert. Oh Mann. Ja, auf jeden Fall, Alter. Wollen wir direkt mit P to the Dizzle einsteigen? Oder was machen wir heute?
P to the Dizzle DD, Alter.
P to the Pedo Dizzle.
Ja, können wir machen.
Also, ich hab jetzt nämlich beschlossen, dass du der neue Meister des Gossips und Boulevards bist, während ich mich um politische Ereignisse kümmere. Und dann schwurbeln wir nebenbei. Wir haben jetzt nämlich, ja, wie ihr gemerkt habt, ein bisschen geplant. Die Sendungen sind strukturierter. Und ich erzähle, wie unsere Mainstream-Medien Gier, worüber er sich zu informieren und was er zu erzählen hat.
Ja. Richtig. Naja, also. Sind wieder ein paar neue Sachen gekommen. Zu Puff Daddy, P. Diddy, Puffy, Sean Combs, wie auch immer man ihn nennen will.
Ich glaube, der hat irgendwie über 20 Synonyme oder sowas. Also in seiner Anklageschrift stehen voll viele Namen, unter denen er sich gibt. Das ist richtig dumm, Alter.
Ja. Naja, also als erstes, was glaube ich so das... Ja, die Main News gerade so sind, ist halt, dass jetzt angeblich unter den 8 Terabyte an Daten, die sichergestellt wurden.
Überleg dir mal, Digga, 8 Terabyte an Daten, das ist dumm, Digga.
Sind ein paar Festplatten. Nee, also ob es jetzt direkt dabei war oder ob das jetzt extern irgendwie aufgetaucht ist, das kann ich gar nicht sagen. Aber auf jeden Fall unter den Daten, die jetzt ermittelt werden, ist ein Video aufgetaucht, wo ein Diddy mit einem minderjährigen Justin Bieber damals eine kleine Hafenrundfahrt macht.
Bus bauen, sagen wir auch in Brandenburg dazu.
Richtig.
Also ich hab mich darum nicht so viel gekümmert, aber ich habe auch irgendwo im Internet so Bilder und so rumspuken sehen. Und das sieht schon irgendwie sehr komisch aus. Also für jeden, den das Bild interessiert, der sollte mal danach gucken. Aber was da man darauf sieht, ist ein Justin Bieber, dem anscheinend überhaupt gar nicht gefällt, was ein sich an ihn schmusender P. Diddy da gerade hinten mit seinem Popoloch macht. Und das ist nicht wie bei Mama damals mit dem Feuchttuch nach dem Po abwischen, Digga. Das ist dieser andere.
Also, wie gesagt, es soll davon ein Video existieren, wie halt Justin Bieber von Diddy ein bisschen die Poperze hier weitet bekommt.
Anale Grande. Ja.
So, deswegen, ja, schwierig. Was aber noch viel schwieriger ist, ist, dass jetzt auch ein bisschen die Sache auf andere Leute gelenkt wird. Zum Beispiel auf Oprah.
Mhm, habe ich auch gesehen.
Weil Oprah soll angeblich dieses Video, dieses Tape von Diddy und Justin Bieber damals erworben haben für zwischen 50 bis 75 Millionen Dollar.
What the fuck?
Ja.
Ey, aber auch Oprah, ne, die ja immer eigentlich innerhalb der amerikanischen Szene als so diese Menschen- und Weltretterin dargestellt wird und sich auch immer gegeben hat, hat dann sowas auf der Festplatte? Das ist schon weird flex, Digga.
Naja, auf der Festplatte und da...
Beziehungsweise also, gekauft, dieses
Tape. Wie gesagt, die Untersuchungen sind ja gerade alle noch. Deswegen sind das natürlich alles so zwielichtige Daten, die jetzt gerade, oder zwielichtige News, die jetzt kommen. Aber ich würde es denen schon irgendwie zutrauen. So, und da wird ja halt gesagt, dass Oprah zum Beispiel auf jeden Fall einer der größten Fische in diesem ganzen Becken ist, weil sie halt, naja, in erster Linie natürlich alle kennt. Alle. Mhm. So, Oprah kennt in Amerika gefühlt jeden Promi, den es da irgendwie gibt, der da irgendwie ein bisschen Einfluss hat.
Ja.
Und die soll wohl, also das von Justin Bieber, das Tape, das soll wohl relativ safe sein, dass sie das damals gekauft hat. Deswegen werden die auch irgendwann, denke ich mal, einen Arsch kriegen. Es sei denn, die kauft sich irgendwo frei, lol. Aber die soll wohl von ganz, ganz vielen verschiedenen Prominenten Erpressungsmaterial besitzen. Nicht nur jetzt dieses Tape von Diddy und Justin Bieber, sondern von ganz vielen, weil komischerweise sind Leute um Oprah in den letzten Jahren gefallen. So.
Ja.
Und die sind alle irgendwie, wenn man jetzt das im Großen und Ganzen sieht, sind die wegen denselben Sachen gefallen. Nämlich alle wegen irgendwelchen sexuellen Straftaten. Ob es jetzt Pädophilie ist, oder ob es jetzt Vergewaltigung ist, ja, oder ob es jetzt irgendwie sexuelle Belästigung ist im erhöhten Ausmaß, sag ich mal.
Ja, und niemand ist verklagt worden, alle Sachen wurden außergerichtlich mit Geld geregelt, ne? Und dann natürlich
ein paar Leute sind verklagt worden. Da fragt man sich nur, warum wurde da nicht genauer hingeguckt? Weil wenn zum Beispiel der eine war ein direkter, ich weiß nicht, ob's irgendwie einer aus ihrem Management war oder so, aber auf jeden Fall stand der in direkten Kontakt zu ihr. Und letztendlich wurde es so dargestellt, dass sie angeblich nie wusste, was er macht und keine Kenntnis davon hatte. Und sie hat, also da wurde überhaupt nicht mal gefragt, so ob sie da vielleicht irgendwie auch mit drin hängen kann. Der Typ wurde aber direkt eingeknastet für, keine Ahnung, 20 oder 30 Jahre. Und das ist kein Einzelfall. Es sind mehrere Leute, die wirklich direkte Kontakte zu Oprah hatten, die alle wegen diesen Gründen gefallen sind. Nur sie wurde nie irgendwie angeklagt oder wenigstens mal befragt oder so, ne? Weil, und jetzt kommt der kleine Schwurbel, der wahrscheinlich meiner Meinung nach gar kein Schwurbel ist, weil halt diese Leute, die da irgendwie sitzen und die Fäden ziehen, genau wissen, Oprah hat so viel im Hintergrund, so viel Wissen, so viel Macht und so viel auch belastendes Material.
Safe.
Wenn die ficken wollen, dass die Angst haben, selber von ihr gefickt zu werden. So.
Also, ich meine, rund um diese ganze PDD-Sache ist ja wirklich der, also da sind ja Verschwörungstheorien ausgebrochen, die jenseits von Gut und Böse sind. Eine gefällt mir ganz gut, die habe ich auch gesehen auf Social Media. Aber erstmal, was ist jetzt irgendwie sicher? Es gibt auf jeden Fall eine Anklage und das Ganze findet, glaube ich, am 25. März oder Mai.
Am 5. Mai ist der offiziell angesetzte Verhandlungstag für P. Diddy, der aber nur stattfindet, wenn bis dahin keine weiteren belastenden Anklagen gegen ihn dazukommen, als die jetzt schon da sind. Da das wahrscheinlich nicht der Fall sein wird, weil sich noch mehr Leute melden werden und da noch ein paar Monate Zeit sind, dass neuer Scheiß aufpoppt, wird der wahrscheinlich auf, keine Ahnung, wie lange nach hinten verschoben, bis dann irgendwann mal alle fertig sind, ihn anzuklagen.
Ja, da gibt's ja das ja, also genau, das ist erstmal die gesicherte Sache. Dann ist die eine Sache, dass dieser eine Anwalt, der da sich dem Ganzen, sagen wir mal, verschrieben hat, der Typ ist absolut wild, das ist ein Militäranwalt, ja, der auch richtig hart gegen den tiefen Staat und so vorgeht und für Militärveteranen und sowas am Start ist. Der hat eine Hotline irgendwie, habe ich gesehen, aufgemacht, wo sich an einem Tag über 12.000 Leute gemeldet haben, die entweder von ihm missbraucht worden sind oder gebucht oder Sachen gesehen haben, also selber Beweismaterial über sowas haben und so weiter. Ja. Und der vertritt aktuell irgendwie über 120 Leute und da kommen jeden Tag mehr dazu. Und der hat auch eine Pressekonferenz gegeben, wo er auch ganz offen gesagt hat, dass sich überdurchschnittlich viele zu dem Zeitpunkt der Tat Minderjährige gemeldet haben. Ne? Also ich weiß nicht, in Amerika, also ich glaube, die eine Sache ist, es wird bestimmt bei einigen wirklich der Fall gewesen sein, aber durch das amerikanische Rechtssystem wird es wahrscheinlich einfach auch gerade einen Bullrush darauf geben, weil alle hoffen, dass sie da irgendwie auch nur ein bisschen Geld abstauben. Ich meine, in Amerika kannst du für einen zu heiß ausgelieferten Kaffee dich bei McDonald's einklagen, 38 Millionen kassieren und lebend Tschüss sagen, weißt du? So. Oder wenn du, keine Ahnung, da gibt es ja diverse Sachen. Aber auch hast du von seinen Villen gehört? Also alle wurden durchsucht und in drei der Villen wurden geheime Tunnel gefunden. Ja. Und der eine Tunnel geht direkt in Michael Jacksons ehemaliges Haus, das immer noch der Familie gehört. Und jetzt gibt's so Filmaufnahmen von den Razzien und so weiter. Und angebliche Mitwisser, die sagen, Michael Jackson soll immer noch leben.
Ja, und mit Diddy hab ich auch gesehen.
Oder ich sage dir, wenn der Shit real ist, ich glaube an gar nichts mehr. Ich glaube an nichts mehr. Wenn Michael Jackson mit P. Diddy die letzten 15 Jahre Kinderschnickschnackschnuck gespielt hat über Tunnel, oder kann das alles nicht mehr.
Das wäre auf jeden Fall ein bisschen zu wild, die ganze Geschichte. Nee, aber um auf P. Diddy jetzt zurückzukommen, also, also diese Vorverhandlung, wo halt der Termin festgelegt wurde, jetzt der 5. Mai. Ich glaube, es war der 5. Mai.
Ich glaube auch.
Die war ja, und er hatte ja auch einen neuen Antrag.
Der darf nicht fehlen in der Sendung.
Er hat auch einen neuen Antrag auf Kaution gestellt gehabt jetzt, weil ja dieser neue Richter im Verfahren jetzt da drin ist. Wurde aber auch abgelehnt. Also
ja, ja, die haben offiziell gesagt, offizielles Statement, auch in der Washington Post und so weiter, dass der in Untersuchungshaft bleibt bis zum Verhandlungstag.
Ja, aber hast du mal gesehen, also nicht nur, dass der in diesem Knast sitzt da in New York, der wohl sowieso schon unterirdische Bedingungen hat, das ist jetzt, also von mir aus, macht so, habe ich nichts dagegen, Digga.
Der Wenn Bruder hat sein Leben lang
Kinderschänder ist oder irgendwas, dann soll er von mir aus da vergammeln, keine Ahnung.
Der hat aber auch lang genug im Überfluss gelebt, der kann mal.
Deswegen, der Knast ist sowieso schon dafür bekannt, dass er unterirdische Bedingungen hat, aber P. Diddy sitzt nicht in einer Gemeinschaftszelle oder in einem normalen Trakt von dem Gefängnis, sondern er sitzt direkt in einem speziell abgesicherten Trakt in einer Einzelzelle, wo zusätzlich zu den Wärtern noch ein speziell engagiertes privates Sicherheitsteam ihn rund um die Uhr diesen ganzen Trakt und so überwacht.
So. Okay, das ist wild, Dicker. Also den wollen sie wirklich festhalten. Die wollen, weißt du, das ist so in Amerika, weißt du, so tiefer Staat, Demokraten, Republikaner, was auch immer. Aber wenn das so ist, wie du das jetzt sagst, dann glaube ich eher, dass das eine militärische Aktion ist. Solche Sachen werden in Amerika übers Militär geregelt. Also du kannst nicht einfach als Staat sagen, bla bla bla. Wenn die wollen, dann kommen die da ran. Wer aber niemandem, weder der Lobby noch irgendwem untersteht, ist das Militär. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass das Militär und das FBI da ihre Finger mit im Spiel haben und das Militär sagt, macht euren Scheiß, aber wir sichern hier ab, haltet die Fresse. So,
ja,
das ist schon krass.
Und die Zelle, guck mal, die Zelle, wo er sitzt, ich glaube, die hat 8 Quadratmeter oder so. Und diese Einzelzellen sind auch dafür bekannt, dass die diesem ganzen schlechten Ruf von dem Knast auch nochmal die Krone aufsetzen. Weil ist 23-Stunden-Zelle, also 23-Stunden-Zelle, eine Stunde Freigang am Tag. Die er natürlich auch nicht draußen verbringen darf, sondern nur in so einem Käfig halt, wie man es aus Filmen und Serien kennt. So, damit er wahrscheinlich wenigstens mal irgendwie den Himmel sieht, eine Stunde am Tag, lul. Auf jeden Fall, die Zelle ist 8 Quadratmeter groß. Das Bett ist ein Stahlgerüst mit einer 10 cm dicken Toppermatratze. Ohne Kopfkissen. Er hat kein Kopfkissen.
Flat.
Mit einer dünnen Decke. Das Klo ist direkt natürlich daneben. Mit Waschbecken und so. Es kommt niemand in die Zelle rein. Er muss die Zelle alleine sauber halten. Also er muss diese Zelle alleine putzen. Er muss das Klo alleine putzen. Er muss, ich glaube, was haben die gesagt? Ich glaube, dreimal die Woche oder so geht's nur duschen.
Oha. So,
also dreimal die Woche geht's duschen.
Wenn er rauskommt, nennt er sich Gandalf. So ein Ding
ist das. Das Ding ist halt, vielleicht werden jetzt Leute sagen, so ja, dreimal die Woche ist doch voll in Ordnung. Ja, an sich natürlich so, was die dürfen auch keine Ansprüche stellen, so auch wenn es nur einmal alle 2 Wochen wäre, lull. Aber wenn du 23 Stunden in einer geschlossenen Zelle bist,
du gehst
durch. Oder da stinkst du nach einem Tag schon hart. Weil was willst du machen? So, du kannst ja da drin nichts machen. Die Zelle ist 8 Quadratmeter, die ist voll betoniert, voll gekachelt. Du hast dann Eisenklo, ein Eisenwaschbecken und ein Eisenbett. Mehr nicht. Und da chillst du einfach 23 Stunden drin, Digga.
Na man, was halt auch übelst krass.
Du musst halt alles selber machen, ne?
So, safe, Alter. Was auch übelst krass ist das ja um diese ganze Diddy-Nummer rum. Richtig viele reiche Millionäre, und Milliardäre einfach das Land verlassen haben. Ja, also wirklich richtig hochrangige CEOs, Künstler, Jay-Z unauffindbar, Beyoncé auch, Kevin Hart und so weiter und so weiter. Das ist halt schon richtig krass. Also wenn du merkst, dass hochrangige Leute der Szene oder auch szenefremde Millionäre direkt das Land verlassen, weil sie einfach Epstein Island 2 gefunden haben. So, Alter.
Weißt du, was ich meine? Die haben nicht Epstein Island gefunden, die haben einfach Epstein Country gefunden jetzt mit P. Diddy.
Ja, mal mit Michael Jacksons, weißt du, mit seinem, wie ist das Land, was er da auf hatte? Der hat doch auch so einen Park irgendwie.
Da hat der nicht so eine Ranch gehabt?
Neverland Ranch, ja, ja. Genau, Neverland Ranch. Dann kam Epstein Island, Dicker. Und jetzt P. Diddy Castle. Das ist schon eine heftige Nummer.
Ja, natürlich. Also es verlassen immer mehr Hochrangige das Land. Ich habe auch vorhin noch mal ein kurzes YouTube-Reel gesehen, wo zusammengeschnitten wurde, seit Anfang 2000er so, die Größten, die schon in Songs so angedeutet haben, dass P. Diddy dass denen irgendeine Scheiße abgeht, so. Ja, Eminem, 50 Cent, J. Cole,
noch ein paar, ich habe auch was gesehen.
So, also da waren 4 oder 5 sehr, sehr große Namen dabei, die auf jeden Fall schon in Songs direkte P. Diddy Lines gebracht haben, wo die gesagt haben, dass um denen irgendeine Scheiße abgeht, so.
Ja, Mann.
Und
ja,
also die sind komischerweise, die sind noch da, Digga. Die sind nicht, die haben sich nicht verpisst. Die chillen Hard Nuggets, Digga. 50 chillt Hard Nuggets, Eminem chillt Hard Nuggets, wird jetzt Opa.
Ja, aber
Digga,
gut,
Eminem
Digga,
wird einfach Opa, Digga. Ja, Opa! Eminem!
Real Slim Shady war die allererste EP, die ich mir zusammen mit Limp Bizkit, Chocolate Starfish und Hot Dog Flavored Water geholt hab, Digga. War meine allerersten beiden CDs. Das war richtig wilder Shit, Digga. Ja, aber ey, wo wir gerade bei Millionären sind, wir haben uns da beide so ein Video angeguckt, was relativ interessant ist, wie durch diese ganze KI-gesteuerte Bitcoin und andere Sachen, also Leute, die durch einfach solche Sachen sehr, sehr schnell reich geworden sind, auch sehr, sehr viele Millionäre und Milliardäre, wo ich sage mal, die Regierungen bestimmt nicht wollten, dass diese Menschen so viel Geld haben, einfach auf dieser Welt verschwunden sind. Und hier würde ich mal gern einen kleinen Schwobel anstoßen. Also ich habe jetzt keinen Bock, viele Namen zu nennen. Ich werde das Video unten drunter verlinken. Aber prinzipiell geht es darum, dass diese Blockchain, für die Bitcoin bekannt ist,
mal Fenster zumachen, will.
Ja, scheiß auf dich. Dass man einfach, wenn man im Internet, findet man eigentlich so gut wie alles, man kann halt einfach nachvollziehen durch Patentanmeldung, dass dieses Blockchain-gesteuerte System von der NSA entwickelt wurde. Und wie wir alle wissen, hat die NSA die Welt abgehört. Jetzt habe ich die Frage, wenn Leute sehr, sehr schnell sehr, sehr reich geworden sind und die NSA an alles rankommt, man sagt ja, es gibt Millionen, Milliarden von Bitcoin, also in Wert in Milliarden, die verloren sind, dann hat die NSA sich dort ein Backdoor eingebaut, um sich dieses Geld zu sichern, weil am Ende des Tages geht es immer nur um Geld. Ist Bitcoin und alles, was mit digitalem Geld zusammenhängt, vielleicht einfach nur eine Black Ops zur Bargeldabschaffung, zum Brainwashing, zur Implementierung von, wie in Schweden schon, Chips, dass du die ersten Lidl-Filialen in Deutschland nehmen nur noch Karte an, kein Bargeld mehr, weißt du so? Also das ist ja eine gewisse Beraubung deiner Freiheit. So, das Social Credit System in China, müssen wir nicht drüber reden. Das ist schon krass.
Ja, naja, das ist halt dieses, was ja letztendlich darauf abzielen würde, auf dieses, die volle Überwachung, die volle Kontrolle. Keiner könnte mehr unentdeckt irgendwelche Sachen kaufen, machen, wie auch immer, ohne dass es irgendwie getrackt wird und zurückverfolgbar ist.
Ja, jetzt sagen viele Leute, ja, aber dieses Blockchain-basierte System, das ist so verschlüsselt, dass man das nicht einlesen kann. Ja, aber wenn die NSA diesen Code programmiert hat, dann kann die NSA auch diesen Code
Dann haben die da auch Hintertüren reinprogrammiert, wie sie den Code irgendwie auslesen können. Das kann vielleicht nicht der kleine IT-Sachbearbeiter, der bei der NSA irgendwo an erster, zweiter Stelle ist, aber die richtigen Hacker, die mit und für die NSA und CIA halt das Skript und weiß was haben. Ich arbeiten, oder erzähl mir nichts, die
ich
können halt, daran, wenn die wollen.
Ich stell halt die Frage, weil Bitcoin uns auch von Elon Musk und oder von Trump und von anderen immer als Freiheit, als die Macht geht zurück zu den Menschen verkauft wird, weißt du? Und je mehr ich in dieses System Bitcoin und so weiter und Blockchain basiert und NSA und so weiter reingehe, weil du musst am Ende immer nur fragen, wenn etwas auf den Markt kommt und gepusht wird, cui bono, wem nützt es? Und dann folge dem Geld. Und dann siehst du ganz schnell, wo es hingeht. Und ich glaube, dass uns Bitcoin oder allgemein diese Kryptowährungen als Freiheit verkauft werden, weil jeder von diesen Krypto-Guys, den du im Internet siehst, die sagen auch mal, ja, Freiheit, Selbstbestimmung, dies, das. Und ich glaube da irgendwie nicht mehr dran. Ich glaube, das ist ein trojanisches Pferd, das Ding.
Ja, tatsächlich. Man muss ja das große Ganze sehen. Also eine Theorie, die ich mir jetzt da so ein bisschen zusammengereimt habe, die aber durchaus plausibel wäre, ist ja, guck mal, letztendlich, also wir gehen jetzt davon aus, dass das Ziel verfolgt wird, die Weltbanken sollen sozusagen digitalisiert werden, dass es kein Bargeld mehr gibt, sondern nur noch digitale Währung, digitales Geld. So. Dann wäre es ja übelst schlau von denen, dass man so einen Bitcoin entwickelt, den natürlich dann Leute schürfen. Dann gibt es halt diese Milliardäre, die halt zum Beispiel, also von 2 Milliardären, die umgekommen sind, die haben beide circa 1 Million Bitcoins.
Ja, was auf zu dem ihrer, Zeitpunkt irgendwie.
Auf ihrer Wallet, und Bitcoins sind ja auf 21 Millionen Stück, glaube ich, beschränkt. So. Du lässt die Leute ihre Wallet haben, legst sie dann um. Die Bitcoins kommen nicht weg von der Wallet, weil der wird ja vorher kein sein Wallet-Passwort oder Wallet-Key gegeben haben.
Richtig.
So, die wissen aber, wie sie durch die Hintertür an die Wallet rankommen. Und die Weltbank, wenn es dann irgendwann soweit ist, dass alles digitalisiert wird, hat dadurch schon wieder den größten Teil von dem verfügbaren Geld sozusagen bei sich. Keiner weiß wie, keiner fragt nach wie, keiner weiß warum. So, weißt du? Blöd gesagt, ja. lass den kleinen Menschen für 10.000 Euro was kaufen. Wenn die 10.000 Euro dann irgendwann 10 Milliarden wert sind, dann legen wir den um, nehmen uns diese 10 Milliarden und haben genau dieselbe Macht wie vorher und mussten nichts dafür machen, außer den, sagen wir mal, verunfallen zu lassen. So, mal wieder ein Heli-Absturz oder irgendwie sowas, weißt du?
Ja, ja, also ich finde das halt übelst krass, weil ich kann mir halt auch sehr gut vorstellen, dass reiche Menschen und Banken und andere Unternehmen halt einfach nicht möchten, dass Leute, die sich mal Bitcoin für 0,0041 Cent gekauft haben, 2008 oder 2009, ja, die dann irgendwie ein paar Tausend, ein paar Hunderttausend davon hatten und einmal milliardenschwer sind und dann halt einfach mit Budget, mit Geld in den Markt eindringen können und natürlich Dinge machen können, mit einem Otto-Normalverbraucher denken und ja somit auch das ganze Gefüge komplett außer Kontrolle bringen, ne? Also kann mir vorstellen, dass da einige Leute sagen, Bruder, der muss weg. Das geht gerade gar nicht, weil dieser Markt gehört mir und der bleibt auch bei mir.
Ja, naja, klar. Und andersrum ist es natürlich auch dann schön einfach, sage ich mal, Netzwerke hochzunehmen, weil, sage ich mal, der Typ, der neue Milliardär, sage ich mal, der äußert Kritik irgendwie an der Regierung, an irgendwie den Eliten oder so, ne? Was ja viele von denen gemacht haben, die gestorben sind. Nur so nebenbei. Das macht er ja nicht alleine, sondern der hat ja ein Netzwerk um sich rum, auch mit Verbündeten, mit Leuten, mit denen er in Kontakt ist, die wahrscheinlich dieselbe Meinung teilen, wie auch immer. Oder legst du den um, kommst an seine Daten ran, hast du das ganze Netzwerk ausgehebelt und kannst alle auf einmal hochnehmen. Alle Kritiker der Regierung, alle Kritiker der Eliten, auf einmal ein ganzes Netzwerk erstmal weg. So.
Ja, safe, Alter. Netzwerk ausheben ist auch eine schöne Überleitung Viele Leute, ich will auch gar nicht viel eigentlich zum Iran und Israel oder was da unten abgeht sagen, weil das überschlägt sich ja tatsächlich im Minutentakt, aber viele Leute haben ja irgendwie mitgekriegt, dass Israel anscheinend eine Ladung von Pagern und Funkgeräten der Hamas irgendwie abgefangen hat und die mit Sprengsätzen ausgestattet hat, damit die dann sozusagen alle konzentriert hochgehen können, was ja auch passiert ist, was in den Nachrichten berichtet wurde. Und da ist mir eine kleine Sache aufgefallen. Die erste Sache ist, dass die Israel-Lobby gerade in Amerika und in Europa sehr, 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 sehr groß ist. Und dass das, was in Israel da unten passiert, auch einen direkten Einfluss auf die US-Wahlen haben wird. Ja. Und Biden bzw. Demokraten sind ja sowieso kein Freund von Israel, zumindest nicht so groß, während Trump ja ein Befürworter ist. Aber Trump rühmt sich irgendwie immer damit zu sagen, ja, ich bin der einzige Präsident, der Friedensverträge geschlossen hat, keinen Krieg angefangen hat, ist aber sehr, sehr freundlich dem Netanyahu gegenüber. Deswegen interessiert mich erstmal so bei der US-Wahl eine Sache, wird Trump alles verraten und dann unten in Israel einmarschieren, weil er ja mit Putin auch gut ist und dann gibt es wieder muslimische Kriege. Und die andere Sache ist, die andere Frage, die ich mir stelle, ist die Sache mit Deutschland. Wenn dieser Krieg dort unten betrieben wird und Deutschland durch ein NATO-Verteidigungsbündnis oder ein bilaterales Bündnis dort unten mit einmarschieren muss, Digga, weißt du, was in Deutschland los sein wird? Weißt du was? Also das finde ich halt übelst interessant, weil in der Ukraine, okay, das können sie machen. Aber in Deutschland leben so viele muslimische Menschen. Stell dir vor, der deutsche Staat sagt, wir schicken jetzt Waffen nach Israel, um gegen Iran, Irak, Syrien, Türkei, Jordanien zu kämpfen. Digga, ich glaube, wenn die deutsche Politik diese Entscheidung treffen sollte, ist hier Halligalli-Drecksau-Party angesagt. Und aber nicht diese schöne P. Diddy, weißt du, sondern diese anders schmutzige. Weil du musst dir mal angucken, es gibt neue Uniformen der israelischen Streitmächte und die haben dort eine neue Karte hochgedruckt. Und dann könnt ihr euch mal, wenn ihr mal googeln wollt, einfach mal Greater Israel oder Groß Israel eingeben. Und wenn eine Armee so eine Art von Flagge mit einem sozusagen gekennzeichneten Land oder Lebensraum, das es für sich beansprucht, in den Krieg geht, dann siehst du ja auch die Ideologie dahinter. Ne? Und das ganze Reich geht vom Nil im Westen, in Ägypten, bis zum Euphrat zwischen Syrien und Irak im Osten. Und das ist die Ideologie, ja. Und diese Art von Ideologie wurde einfach in unseren Medien ja komplett, also wirklich, alle haben gesagt, ja, Israel und ja, und wir müssen helfen und bla bla bla. Aber in Deutschland haben sie gemerkt, dass hier zu viele Muslime leben, ja, und die das nicht machen können. In Amerika leben nur 5% Muslime, aber ich glaube, die sollten das dort unten zu 110% beruhigen, bevor, also weil das Bruder da unten hat, wirklich Zündstoff für einen dritten Weltkrieg, bin ich der Meinung. Russland, Ukraine nicht.
Digga, ich frag mich einfach auch nur, warum Israel, ein Land, was wann, 1950 oder so, gegründet wurde? Oder überhaupt erst erschaffen wurde?
Erschaffen wurde. So? Ich glaube 70.
Digga, wieso denken die jetzt, die können sich einfach mal so die halbe arabische Halbinsel gönnen und noch Teile von Syrien oder Ägypten oder was auch immer? Digga, also es ist sowieso schon Quatsch. Man muss sich das einfach mal, es ist einfach so religionsmäßig gesehen, wenn man da realistisch rangeht, Muslime und Juden sind einfach religiöse Feinde. So, es ist einfach so.
Ist ein Religionskrieg. Das ist ein Religionskrieg da unten, 110%. So,
ja, und warum komme ich auf die Idee, ein jüdisches Land dann in einer komplett muslimischen, Ja, ne, in einem komplett Umgebung. Muslimischen Gebiet zu gründen, einfach.
Naja, so, da geht's
zu,
ja.
Zu erschaffen, da Lebensraum zu schaffen für Juden. Ich meine, dass.
Naja, weil die Juden, wie gesagt, die Jerusalem ist ja ein heiliger Ort, ne, dort oben. So. Und Juden sowie Muslime berufen sich ja laut ihres Glaubensbekenntnisses darauf, dass das ihr heiliger Ort ist. Und deswegen wurde Israel sozusagen dieser Staat dorthin gesetzt, um natürlich erstmal ein Vasallenstaat zu sein. Dieser Staat wurde von der CIA geschaffen und das ist auch keine Verschwörungstheorie oder so. Das hat Amerika einfach zugegeben. Man findet Sachen im Internet. Immer wieder gern gov.org. Das, da releasen oder müssen Amerika jedes Jahr Sachen sozusagen, die geblacklistet sind, rausbringen. Die sind teilweise halt immer noch geblacklistet, aber du kannst dich da an Sachen reinlesen, ne? Und ja, damit die dort unten halt auch einfach Kontrolle haben, weil ja einfach das Judentum und die jüdische Glaubensgemeinschaft in Amerika sehr, sehr groß und auch überdurchschnittlich reich ist, ne? Und die haben viel Geld in die Hand genommen, damit die Juden dort unten halt ja am Ort ihres was auch immer leben können. Weißt du, was ich meine?
Ja, gut, aber es muss mir doch klar sein, als Elite, sag ich jetzt mal, das ist mir doch vorher klar, wenn ich zwei befeindete Religionen auf einen Haufen schmeiße, dass es immer, immer, immer für Stress sorgen wird. So.
Na genau, das genau so.
Ja, aber nee, also wofür?
Geopolitik kann ich dir ganz einfach erklären. Solange du der Protektor eines Landes bist und es dort unten Krieg gibt und dieser Krieg, der wird ja nicht bekämpft, der wird ja ausgesessen eher, kannst du dieses Land bis zu einem gewissen Punkt unter Kontrolle und besetzt halten. Was mich auch eigentlich so ein bisschen in unser nächstes Thema reinbringt, weil viele wissen das überhaupt nicht, aber ja, Frankreich verbündet sich mit Terroristen gegen Russland und das hört sich jetzt erstmal richtig dumm an, aber Frankreich unterstützt in seinen ehemaligen Kolonien Terroristen, die es zuvor angeblich bekämpft hat, um die Regierung der afrikanischen Staaten oder der jeweiligen Staaten halt einfach zu schwächen. Und drei dieser Staaten, das ist einmal Mali, Burkina Faso und Niger, die haben sind ja sozusagen Kolonien gewesen. Und die haben ihre ehemalige Kolonialmacht rausgeschmissen. Ne, da gab es einen Armeeputsch, Aufstände. Und so sind sozusagen aus Terroristen Rebellen geworden. Und das ist relativ interessant, weil Deutschland hat ja auch in Mali gekämpft. Mit Franzosen zusammen. Ich meine, seit 91 irgendwie waren die da stationiert. Und in Afghanistan haben sie versucht, die Muslime zu bekämpfen. Dort haben sie genau dieses selbe Prinzip genommen. Die haben Rebellen sozusagen aufgeheizt, damit es dort unten so richtig, richtig ausartet, damit die dort stationiert bleiben können und die Terroristen bzw. die Rebellen in einem Gebiet halten können, damit sie billig im Niger das Uran abbauen können. Die haben sozusagen wie so eine Frontline geschaffen, damit sie hinter ihrer Linie die Ressourcen ausbeuten können. Und genau dasselbe ist es ja letztendlich da unten, Iran, Irak, Syrien, dort unten gibt es so viel Erdöl und andere Sachen. Ist natürlich richtig scheiße, wenn die amerikanischen Edelsteine und das amerikanische Erdöl nicht unter Amerika vergraben wurden, sondern irgendwo dort unten, wo sie Israel erschaffen haben. Ist ungünstig, weißt du, was ich meine? Und worauf ich letztendlich eingehen wollte, ist jetzt auch mit Frankreich. Die wurden dort halt rausgeschmissen. Die Staaten haben sich jetzt Russland sozusagen zur Verteidigung genommen. Und jetzt kommt ganz offen im französischen Mainstream-Blatt Le Monde eine Sache, die so eigentlich gar nicht richtig nachzuvollziehen ist, für mich menschlich. Weil die Le Monde berichtet am 10. September, dass sich die nördlichen Rebellen Ende August in einer Stadt, die ich nicht aussprechen kann, an der Grenze zwischen Algerien und Mali aber versammelt haben, um einen Pakt über gegenseitigen Beistand zu schließen. Und dabei geht es um Gruppierungen aus dem Niger und Mali. Und das sind halt einzelne Bewegungen. Und dass gerade halt die Le Monde von dem Treffen der Terroristen, die Frankreich vor kurzem sozusagen noch offiziell bekämpft hat, berichtet und das auch noch in einem mitfühlenden Ton, zeigt das Interesse der französischen Regierung ganz, ganz einfach, beziehungsweise genauer gesagt, das der französischen Geheimdienste. Ja? Man kann, glaube ich, aus diesem Umstand mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit schließen, dass französische Geheimdienste hinter dem Treffen dieser Terrororganisation stecken, die sie erst bekämpft haben und jetzt unterstützen, um das Land zu destabilisieren, damit sie sozusagen wieder Einfluss gewinnen und billig ihre Rohstoffe daraus ziehen können. Alle Leute denken, wir leben in einer extrem modernen Welt, Bruder, wir leben im Postkolonialismus, weil Deutschland wird das wahrscheinlich auch unterstützen demnächst, weil wir sind ja abgeschnitten vom billigen Strom aus Russland. Wir brauchen den französischen Atomstrom, den wir ja abgeschafft haben.
Hast du übrigens gesehen, dass jetzt die ersten höheren Politiker sich wieder dafür einsetzen, dass wieder Atomkraftwerke in Deutschland die Arbeit aufnehmen?
Ja, ich hab's gesehen und hab mir an den Kopf gefasst. Ja.
Digga, kannst du keinem, und der Witz ist ja, es waren auch grüne Politiker dabei. Bruder, durch was sind die Grünen damals so relativ gepoppt?
Gegen Atomkraft?
Dadurch,
Krieg?
Dass sie immer gegen Krieg, gegen Atomkraft, gegen Tierwohlgefährdung, was auch immer alles so damit bei war. Und Genau das unterstützen die jetzt.
Die Grünen sind heute die größten Kriegstreiber und waren aber mal gegen Krieg. Das ist auch super, super interessant. Also, wir haben uns ja schon mal irgendwie drüber unterhalten, ey, Atomkrieg hin oder her, aber Russland hat seine Nukleardoktrin geändert. Und das ist eine ziemlich heftige Sache, weil die Karten dadurch neu gemischt sind. Russland hat, glaube ich, schon bei Maidan gesagt oder am Maidan damals, ey, hier sind rote Linien, und Russland hat Amerika und auch der NATO viele, viele rote Linien aufgezeichnet, aber die wurden ignoriert, und anscheinend hat die Änderung der Nukleardoktrin in Russland dazu beigetragen, dass auch die europäischen oder beziehungsweise die transatlantischen Mächte relativ wenig Lust haben, dort jetzt weiter zu zündeln. Na, die Anpassungen sind relativ neu, und da gibt es eine ganze Reihe von sehr, sehr sensiblen Punkten, die so nicht so einfach, sagen wir mal, zu verstehen sind. Aber das Ganze könnte man so formulieren. Was die Formulierung oder die Aggression durch einen Nicht-Nuklearstaat mit Beteiligung oder Unterstützung eines Nuklearstaates betrifft, so kann man die ja irgendwie beliebig ausleben. Ja? Und Russland hat jetzt gesagt, wenn uns ein nicht-nuklearer Staat mit Großkalibern oder mit Inlandsraketen oder so beschießt, dann können sie das ja nur machen, weil die europäischen und die westlichen Mächte sozusagen ihnen dabei helfen. Die Ukraine kann nicht irgendwie punktgenau in Russland irgendwie eine Rakete reinwerfen. Dazu braucht sie die Aufklärung und die Satellitendaten sowie die Technik Europas und Amerikas. Und Russland hat jetzt gesagt, wenn zum Beispiel ein Staat wie die Ukraine mit einer Rakete, die eine Reichweite von 3.000, 4.000 Kilometern hat, die beschießen, dann behalten sie es sich jetzt vor, wie sie darauf reagieren, weil das ist eine direkte Beteiligung am Krieg und wird in Russland mit einem Vergeltungsschlag sozusagen einhergehen. Und da wurde jetzt ganz offen in Russland gefragt, wie könnte das dann aussehen? Und da hat jemand gesagt, naja, wir könnten ja mal in Polen anfangen. Und damit meine ich nicht mit was Nuklearem, sondern einfach ein Zeichen setzen und den Flughafen zerbomben, wo die ganzen Waffenlieferungen aus Amerika und Europa ankommen und dann in die Ukraine verschifft werden. Huch. Also das ist eine Ansage, Dicker. Ich hoffe, dass die das realisieren, dass wir hier wirklich in der Lage stecken, beziehungsweise auch die Bevölkerung kapiert, was unsere Politiker hier mit uns machen, Digga. Ja?
Tja.
Also, Und das Schlimme ist ja, die Leute haben gesagt, oh, Sanktionen hier, Russland wird's voll scheiße gehen. Ja, Russland ging 2 Jahre richtig schlecht. Aber in Russland gibt es einen so großen wirtschaftlichen Aufschwung. Und hier werde ich euch auch einen Artikel verlinken. Der ist aus The Hill, einer Mainstream-Zeitung aus Amerika. Und dieser Artikel wurde von einem in Russland lebenden pro-westlichen Amerikaner geschrieben. Und sogar, also der Artikel heißt, warum scheinen die Russen trotz des Krieges in der Ukraine so zufrieden zu sein? Und er schreibt sozusagen, was seit passiert ist, seit, also bevor in 2,5, dicker, er sagt praktisch, was passiert ist, seitdem vor 2,5 Jahren die groß angelegte Invasion der Ukraine passiert ist und es Sanktionen gab. Und in Russland gibt es so ein krasses wirtschaftliches Hoch und das sagt, das ist keine russische Propaganda, das kannst du sogar in der UNO und in der NATO nachlesen, auch das werde ich verlinken. Der russische Mittelstand wächst. Selbst die Mainstream-Medien sagen, dass Russland an einem Arbeitskräftemangel leidet. Ja? Die Firmen überbieten sich mit Gehältern und in der Duma wird jetzt wirklich verhandelt, welche Auflagen speziell auch für Deutsche gelten, damit man dort einreisen kann, beziehungsweise dort leben kann. Aber so wie es aussieht, packst du einfach deine Sachen, fährst mit dem Auto oder nach Istanbul, fliegst nach Russland, sagst, ich bin jetzt da, ich habe keinen Bock auf diese Gender-LGBTQ westliche Scheiße. Und dann sagt Russland, okay, hier, wir bieten dir ein paar Jobs an und dann ist es nicht wie hier Sozialstaat, sondern du musst dich um dich selber kümmern, aber du kannst dort leben. Und Russland investiert sehr, sehr viel Geld in seine kleineren und größeren Städte, unabhängig von St. Petersburg und von Moskau. Und das finde ich sehr, sehr interessant, weil wenn selbst unsere westlichen Medien berichten, dass es den Russen übelst gut geht, man, die haben sogar eine Käseproduktion angeschmissen, die machen deutschen und französischen Käse selber. Die haben Meister aus Deutschland, der Schweiz und Frankreich abgeworben, die nach Weißrussland und nach Russland geholt und jetzt 2 Jahre später haben die auch wieder ihren Blauschimmelkäse und ihren Parmigiano. Das ist richtig krass, Alter. Das ist richtig krass. So, ja, ne? Ja. Visa und Mastercard also, geht da zwar nicht, aber...
kommt mir halt alles so vor, so als wären gerade so die essentiellen und letzten Vorbereitungen getroffen, dass es hier bald richtig rund geht.
Ja, es gibt einen Braindrain, die ziehen halt Amerika, also die westlichen Leute ziehen die Leute hier raus, die Russen, und ich bin selber wirklich, muss ganz ehrlich sagen, am überlegen, ich wäre bereit, diesen Schritt zu tun, zu sagen, ich gehe nach Russland, Dicker. Real Talk, ich wäre bereit, in dorthin zu gehen und zu sagen, ich habe keinen Bock mehr, ich will einfach in Ruhe leben, ich mache da mein Ding. Ich meine, seitdem wir diese, ich sag mal, Sanktionen durch die grünen Politiker haben, haben wir den größten Reallohnverlust nach dem Weltkrieg gehabt. In den letzten 2 Bankenkrisen, die wir hatten, hatten wir bei weitem nicht den Reallohnverlust, seitdem wir irgendwie diese Sanktion ausgesprochen haben. Im Jahre 2019 haben wir wirklich den größten Reallohnverlust seit Kriegsende und den großen, nicht mal wirklich die Bankenkrisen haben irgendwas dazu beitragen können. Und unser Märchenbuchautor erzählt die Geschichte in der Presse, dass er der beste Wirtschaftsminister aller Zeiten ist. Als Maul. Ich schicke dich. Ich meine wirklich, wer sich in Geopolitik auch nur ein kleines bisschen irgendwie auskennt, der kennt die Aussage von George Friedman. Das ist der Gründer von Stratfor. Das ist einer der größten militärischen Thinktanks in Amerika. Und im Februar 2015 hat er in erfrischender Offenheit zugegeben, ja, dass seit einem Jahrhundert das wichtigste Ziel der US-Außenpolitik ist, zu verhindern, dass sich deutsches Kapital und Technologie mit russischen Rohstoffen und Arbeitskräften zusammentun, weil ein deutsch-russisches Zusammengehen das einzige sei, was die US-Weltherrschaft gefährden könnte. Das hat er offen gesagt. Das ist einer der Männer der größten Thinktanks in Amerika. Wenn der etwas sagt, hören Politiker und Militärleute darauf. Und das, was Leute nicht verstehen, das hat nichts mit Emotionen zu tun. Das ist, da geht's nicht um Freiheit, Demokratie und Menschenrechte, wo sie immer sagen, dass die USA oder wir dafür kämpfen. Das sind Parolen fürs dumme Volk, Alter. So. Es ist einfach
also,
so.
Also davon wurde nicht in der Tagesshow berichtet.
Ey, da muss ich mal ganz kurz, Digga. Ich, einen Tag auf Arbeit, war eine Kundin und dann hat die angefangen zu tratschen, Digga. Und dann haut die so raus, ja, und wir müssen aufpassen, nicht, dass der Russe hier einläuft. Und ich hab ihr gesagt, ganz ehrlich, was will der Russe hier? Deutschland ist in 1 bis 2 Jahren deindustrialisiert. Die ganzen schlauen Köpfe und Reichen sind abgehauen, entweder nach Amerika oder nach Russland, weil sie sich entweder für Osten oder Westen entschieden haben. Warum sollte Russland hier in Deutschland einmarschieren? Dieses Land ist bankrott, dieses Land ist gespalten, dieses Land wird sich hier selber auffressen. Die müssten hier Milliarden über Milliarden für den Aufbau reinstecken. Da haben die gar keinen Bock drauf, Dicker.
Nö. Naja, also, wenn es so kommt, wenn man jetzt vom Worst-Case-Szenario ausgeht, Bruder, dann ist Deutschland einfach so dieses Brachland in der Mitte. So. Das ist so diese...
Ja.
Das ist das Schlachtfeld. So, da ist das dann ist ja, irgendwann nur noch Dreck.
Ey, du, das ist ja das, wo wir auch schon in der letzten Sendung oder in der vorletzten drüber geredet haben. Uns wird der Wohlstand nicht genommen. Der Wohlstand verlagert sich. Ja, so. Und dann würde ich hier noch zum nächsten Thema kommen. Ganz, ganz kurze Artikel in der T-Online und in der Bild. Dass Alice Weidel sozusagen von der AfD Handgelder, also prinzipiell Bestechungsgelder gekauft hat, um in ihrem Bundesland als Vorstand gewählt zu werden. Und hier gibt es ein paar sehr, sehr interessante Dinge, weil die AfD sich irgendwie als Partei verkauft, ja, die so ein bisschen Opposition ist, aber irgendwie auch die Demokratie achtet. Und was ist passiert? Um bei der AfD gewählt zu werden, musst du halt, gibt's keine Mitglied, also nicht alle Mitglieder wählen, sondern es gibt sozusagen Abgeordnete, die Mitglieder vertreten, weil ansonsten müsstest du für so einen scheiß Parteitag irgendwie ein Stadion von 60.000 mieten, damit dort alle abstimmen können. Jetzt ist herausgekommen, dass die Leute, die dorthin gesetzt wurden, um auch sowas wie Schiedsgerichte und so weiter darüber zu planen, dass die Leute natürlich sehr treu sind und die AfD eine gespaltene Partei ist. Und das ist einmal der Wing sozusagen von Alice Weidel und das ist einmal sozusagen der Wing von Höcke. Ja. Und T-Online hat geschrieben, Dokumente, die T-Online, ich zitiere, vorliegen, zeigen, Weidel-Gegner werden kaltgesteckt und unter Druck gesetzt. Es werden Parteiausschlussverfahren gegen sie angestrengt oder mit Ordnungsmaßnahmen gedroht. Kandidaten hingegen, denen Weidel wohlgesonnen ist, werden vorab von ihren Kreisvorständen in großen Verteilern beworben. Mitglieder werden kostenlose Busfahrten, Hotelübernachtung und zum Teil zusätzliches Handgeld von bis zu 150 Euro geboten, um bei der Aufstellungsversammlung in Ulm abzustimmen. Und da wurde sie ja gewählt. Guck mal, wenn das dort abgelaufen ist, verstehe ich nicht, weil die Medien und die Linken ja immer die AfD und die Weidel weghaben wollen. Warum haut nicht jedes große Mainstream-Haus jetzt rauf? 2 Möglichkeiten. Wenn sie raufhauen, dann kriegen sie mit, dass auch bei allen anderen Parteien Gelder fließen. Oder die andere Sache ist, was ich mir schon lange denke, die AfD ist eine kontrollierte Opposition. Ja, es ist scheißegal, wer dort an der Macht ist und seine Parolen schwingt, weil die, die über der Parteispitze sind, das sind genau dieselben, die damals auch die Grünen groß gemacht haben oder die damals die SPD groß gemacht haben oder die damals bei Merkel waren. Du kannst dort ein paar Sachen sozusagen machen, aber das große Ganze wirst du nicht verändern, weil du im Spinnennetz von den Leuten bist, wie zum Beispiel Atlantikbrücke oder WEF oder sonst was, World Economic Forum, die deine Geschicke lenken und dass die dort nicht jetzt so einen Aufriss machen, weil die Weidel haben wollen. Weißt du, die wissen, dass die AfD wahrscheinlich gewinnen wird, aber die wollen die Weidel haben, weil die Weidel genauso lenkbar ist wie zum Beispiel eine Baerbock. Weil ansonsten, Digga, die wollen doch die AfD weg haben. Das ist doch jetzt der perfekte Punkt, um Alarm zu schlagen, die komplett an die Wand fahren zu lassen. Aber ich sag dir, wie es ist. Damals, zu Zeiten der NPD, ja, wo sie die aufgelöst haben wollten, konnten sie nicht mehr unterscheiden, was NPD und was Verfassungsschutz ist. Und das ist heute bei der AfD genauso. Ich sage dir, im Vorstand der AfD wird genauso der Verfassungsschutz sitzen wie damals bei der NPD. Und deswegen können sie das gar nicht auflösen. Mhm. Und das ist eine kontrollierte Opposition, die Parolen schwingt und natürlich sagt, ey ja, jetzt mal ein Umschwung. Aber Bruder, es wird genau derselbe Scheiß bleiben.
Und das spricht ja dafür, was ich immer sage, weil mir immer alle kommen mit wählen gehen, Demokratie. Bruder, halt deine Fresse. Es passiert nur genau das, was die wollen, was passiert. Es gibt keine verschissene Demokratie, wo das Volk irgendwelche großen Sachen entscheiden kann. Kommt endlich von dieser behinderten, verdummten Tagesschau-Denkweise weg, Digga. Es entscheiden ganz andere Leute, wer hier die... Also es haben ganz andere Leute die Fäden in der Hand und die entscheiden, was hier passiert und wie es hier weitergeht mit Wirtschaft, mit Flüchtlingskrisen, mit Krieg, mit irgendwelchen Finanzkrisen. Das ist nicht... Also... Sorry, wenn ich jetzt vielleicht Leuten die Illusion nehme, aber es ist nicht so, dass deine scheiß Stimme irgendwas im großen Stil bewirken kann. Maul. Es passiert das, was die oben wollen.
Du, Digga, bevor wir Podcast heute zumachen, werde ich den Leuten die Illusion nehmen. Ja? Es gibt ja in Deutschland das Gleichstellungsgesetz und ab 1. November wird eine neue Variante des Gleichstellungsgesetzes an den Start gehen, beziehungsweise dann halt, ja, live sein. Und unsere tollen Politiker beraten gerade und wollen das durchs Parlament treiben, dass, ja, ich würde jetzt einfach mal das Kind beim Namen nennen, Sex mit Kindern bald straffrei wird. Also auch Sex mit Kindern soll im Rahmen des Gleichstellungsgesetzes nicht mehr bestraft werden können. Und mit diesen Anliegen befasst sich der Bundestag und das Ganze hat auch ein Gesicht und einen Namen und ist mir scheißegal, ob da irgendwie was im Briefkasten landet. Ich berufe mich ja auf offizielle Sachen. Der Pädoaktivist Dieter Gieseking setzt sich für Gleichstellung von Homosexuellen und Pädophilen ein und es gibt sozusagen einen Vorschlag, dass der Schutz von Kinderschändungen teilweise in der Verfassung verankert werden soll. Oder wenn das passiert, ich wandere aus. Ich bin in Russland.
Wenn das passiert, ich sag dir so, wie es ist, wenn die sich dann gleichstellen wollen, dann passieren hier Dinge.
Dinge werden passieren. Jetzt natürlich nur
fiktiv.
Dinge werden passieren.
Fiktiv sage, die nicht aus meinem Gedankengut stammen und die ich natürlich selber nie machen werde. Bruder. Wenn das passiert,
dann ist in Deutschland
irgendwelche Hurensöhne der Meinung sind, sie können das ausleben und können sich darauf berufen, Bruder, dann brechen hier schneller Knochen als alles andere.
Safe call.
Bruder, dann gründe ich einen Verein, der Pedohunter e.V. heißt. Und ich werde machen. Und ihr wisst nicht, wie ich machen werde. Überlegt euch gut, ob ihr machen wollt.
Ich mache so, so,
Bruder,
so.
Ich mache so und ich mache noch schlimmer. Wenn ihr schlimm seid, wallah, ich bin schlimmer. Hundertprozentig, ja, wussig. Sag was gegen mich. In Deutschland stehen 50.000 Kurden auf.
Bis nächste Woche, verpisst euch.